Ja, und vom Kratzen der Katze kommen wir jetzt zurück zu den Hunden. Ist euch eigentlich eventuell schon mal beim Spazierengehen aufgefallen, dass ein Hund eine gelbe Schleife trägt? Also mir persönlich noch nicht.
Mir auch
nicht. Dir auch nicht, du hast es eben schon mal im Intro gesagt. Aber ich habe mich ein bisschen aufgeschlaut durch das Heimtierjournal und einen entsprechenden Text. Und heute wollen wir euch ein bisschen aufschlauen und euch sagen, was es mit der gelben Schleife am Hund auf sich hat und woher die eigentlich kommt, was sie bedeutet und wie ihr euch dann auch als ganz normale Passanten verhalten könnt und verhalten solltet.
Ja, fangen wir vielleicht mal an mit, woher kommt es denn überhaupt? Also tatsächlich kommt es aus Skandinavien, aus Schweden. Es ist da bekannt seit 2012 unter dem Projekt Gullahund Yellow Dog Program. Und es bedeutet, Gullahund bedeutet übersetzt nichts anderes als gelber Hund. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausgebrochen habe, weil ich des Schwedischs nicht mächtig bin. Ja,
klingt
aber
so ein bisschen nach schwedischem Mobiliar.
Aber ja. Ja, und die Idee dahinter ist eigentlich eine ganz einfache, denn die gelbe Schleife ist das Signal, dass ein Hund oder beziehungsweise ein Hund, der eine gelbe Schleife am Halsband oder an der Leine trägt, dass dieser keinen Kontakt zu Menschen oder Artgenossen wünscht. Und das ist erstmal so grundsätzlich das, was dahinter steckt.
Und das kann natürlich dann unterschiedliche Ursachen haben. Also es kann einerseits den Gesundheitszustand des Hundes auch bezeichnen oder unterstreichen, dass der Hund einfach entsprechende Ruhe braucht. Das kann aber genauso auch in puncto Training oder Arbeit mit dem Hund integriert werden.
Genau, also es gibt durchaus ja ängstliche Hunde, die erstmal vielleicht auch quasi so sozialisiert werden müssen, dass sie langsam daran geführt werden, Artgenossen überhaupt zu akzeptieren. Und dann ist so eine gelbe Schleife natürlich auch sehr, sehr sinnvoll. Vielleicht ein wichtiger Hinweis, also diese gelbe Schleife ist auf keinen Fall ein Warnhinweis, dass dieser Hund, der eine gelbe Schleife trägt, gefährlich ist, sondern es ist einfach wirklich nur die Bedeutung, dass kein Kontakt gewünscht wird. Und ja, das vielleicht als wichtiges vorweg. Wie gesagt, die Hunde sind nicht gefährlich, sondern eher im Zweifelsfalle das Gegenteil.
Also einfach mal Rücksicht nehmen, auch Abstand halten. Man kann sich dann ja auch mit der Halterin, dem Halter noch im Regelfall unterhalten und kann dann eben auch vielleicht nochmal klären, worum geht es eigentlich hier. Wichtig ist natürlich, dass erstmal überhaupt sich das allgemein durchsetzt, also dass überhaupt möglichst viele Menschen auch wissen, was hat es mit diesem Symbol auf sich. Sei es jetzt, dass sie das selbst auch einsetzen, weil ihr Hund betroffen ist, oder auf der anderen Seite eben auch wissen, wie sie sich dann im Zweifel verhalten sollten, selbst wenn sie gar keine Hundehalterin oder kein Hundehalter sind.
Genau, das ist natürlich auch wichtig. Das betrifft natürlich alle Spaziergänger, ob mit Hund oder ohne. Treffe ich auf jemanden, der einen Hund hat mit einer gelben Schleife, ist eben diese Rücksichtnahme zu befolgen.
Genau. Also achten wir jetzt alle entsprechend drauf in unserer Umgebung. Vielleicht werden uns demnächst noch mehr Hunde mit gelben Schleifen begegnen, wobei wir es natürlich nicht hoffen wollen, dass die dann eben entsprechend wirklich langfristig vielleicht Probleme haben oder traumatische Erfahrungen gemacht haben, die dann dazu veranlassen, dass dann die Halterin, der Halter eben auch diese gelbe Schleife einsetzt. Aber wenn es dann eben temporär auch dafür dienen kann, dass dann es dem Hund besser geht und er entspannter durch den Gassigang kommt, ist es natürlich wirklich wunderbar.
Auf jeden Fall. Also das ist schon ein sehr zu befürwortendes Projekt.
Genau. Und wenn wir jetzt schon über Signale sprechen oder klare Signale sprechen, dann können wir auch über einen Bereich nochmal sprechen und auch ein neues Interview noch gleich einblenden. Da geht es eben auch um die Einsätze und die Bedeutung vielleicht auch von Signalen. Es geht nämlich um DLRG-Rettungshunde.
Ja, und dazu jetzt mal mehr. Ja, wir widmen uns heute einem ganz besonderen Thema, das ganz sicherlich vielen von uns gar nicht so bewusst ist. Jedes Jahr rettet die DLRG weit über 1000 Menschenleben und dabei spielen Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen eine ganz wichtige Rolle. Aber auch die Rettungshunde der DLRG sind fester Bestandteil dieser Einsätze. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir mit Cornelia Krenz sprechen können. Sie ist DLRG-Gruppenführerin Rettungshunde und kennt die Arbeit ganz sicher aus erster Hand. Und mit ihren Labrador-Hunden Bailey und Kalu führt sie selbst zwei Rettungshunde und die leben auch in ihrer Familie. Und ja, jetzt begrüße ich ganz herzlich Frau Krenz. Hallo, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Ewerts.
Sehr gerne. Und ja, wir steigen gleich mal ein. Ich sagte es gerade, die DLRG rettet jährlich weit über 1000 Menschenleben. Welche Rolle spielen Rettungshunde während dieser DLRG-Einsätze?
Ja, was soll man sagen? Also die DLRG ist grundsätzlich natürlich im Bereich des Wassers zu Hause. Also die Küstenabsicherung, die Seenabsicherung, die Flussabsicherung, das ist der Hauptbestandteil der DLRG. Aber auch wir Rettungshunde, wir sind halt mehr am Land zu Hause, haben da sicherlich auch unseren Stand mittlerweile erworben. Also es gibt 4 Sparten im Bereich der Rettungshunde. Es gibt einmal die Flächenhunde, die unwegsames Gelände wie Wälder und auch durchaus freie Flächen absuchen nach Personen, die in einer ausweglosen Lage sind. Es gibt die Trümmerhunde, darunter kann man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr vorstellen, die nach lebenden Verschüttenden suchen. Es gibt die Wasserorter, die in dem Zusammenhang sicherlich mit den DLRG-Tauchern zusammenarbeiten, wo es darum geht, einen Ertrunkenen bergen zu wollen. Dafür braucht es eben erstmal eine genauere Ortung, was den Tauchern durchaus ja ein bisschen Arbeit erspart, insofern, dass es eingegrenzt werden kann, wo sie suchen müssen, und das ist total toll. Ja, und dann gibt es eben halt die Mentrailer, die explizit nach einem Geruch suchen, nämlich nach der Person, die vermisst wird.
So. Jetzt beschreiben Sie schon eine ganze Menge an Spezifikationen, was die einzelnen Gruppen oder die einzelnen Hunde in den jeweiligen Feldern dann auch zu leisten haben. Das ist dann ja auch sicherlich nicht für jeden Hund geeignet. Oder kann grundsätzlich jeder Hund ein Rettungshund werden?
Also die Grundvoraussetzung bringt jeder Hund mit. Jeder Hund hat eine gute Nase. Die Frage ist, inwieweit hat er Spaß an dieser Arbeit? Man muss sich das so vorstellen, nicht jedes Kind möchte Fußball spielen und reiten. Also so ist es letztendlich auch mit dem Hund. Nicht jeder hat Spaß daran, eben mit der Nase zu arbeiten, jemanden zu suchen. Da kommt es auf die Motivation und durchaus auch auf die Kondition sicherlich mit an. Man kann sie motivieren, aber sie sollen eben halt auch die Freude daran zeigen. Und das merkt man relativ schnell, ob sie Spaß daran haben, ob sie sich freuen, wenn man bestimmte Rituale, die man vielleicht da einherführt, beginnt, wie die Hunde drauf reagieren. Also meine sind immer schon ganz Feuer und Flamme, wenn ich also anfange, meine Dosen aus dem Schrank zu holen und die eben halt mit leckeren Sachen zu befüllen, dann wissen sie ganz klar, es geht ins Training oder aber es geht halt auch in den Einsatz.
Ja, das macht es jetzt ganz besonders spannend für uns, den nächsten Punkt, nämlich Sie haben mit Bailey und Kalu 2 eigene Rettungshunde bei sich zu Hause auch wohnen oder die gehören einfach fest zu ihrer Familie. Wie müssen wir uns denn hier als Außenstehende die Ausbildung eines Rettungshundes vorstellen? Also wie oft trainieren Sie mit Ihren Hunden? Wie geht das vonstatten?
Ja, wie geht das so vonstatten? Also es ist alles in kleinen Schritten. Man fängt, also ich habe angefangen mit Bailey, mit der Geruchsdifferenzierung und mit der Geruchsanzeige, bevor es dann eigentlich anfing, dass man mal eine kleine Spur verfolgt und dann eben halt auch jemanden findet, weil die Motivation ist eben das, was den Spaß an der ganzen Sache ausmacht. Meine Hunde leben für ihre Dosen. Und nur dafür machen sie das. Und wenn die Bezahlung gut ist, dann haben sie auch sehr viel Spaß dran. Wie soll man sich das vorstellen? Also so eine Ausbildung ist gar nicht so kurz mal eben. Also ich habe für Bake tatsächlich so 2,5 Jahre gebraucht. Lag aber wahrscheinlich mehr daran, dass ich die Bilder in meinem Kopf, wie der Hund so tickt, erstmal reinkriegen musste. Der Hund war mit Sicherheit immer schon viel weiter. Bei Kalu fiel es mir ein bisschen leichter, weil diese Bilder halt eben schon da waren. Ja, und es gibt eben halt auch dann im Laufe des Trainings letztendlich kein Szenario, was nicht verrückt genug wäre, um es mal zu arbeiten, weil es kann ja alles möglich sein. Kein Training, kein Einsatz ist gleich. Also es fängt an mit der Witterung, es fängt an mit den Temperaturen, mit der eigenen Tagesverfassung. Es spielen so viele Dinge eine Rolle, auch mit der eigenen Verfassung. Also wenn man selber vielleicht gedanklich ganz woanders ist, das überträgt sich auf den Hund und arbeitet der Hund auch.
Ja, ja.
Man soll ja nicht denken, so wird es immer gesagt, vertraue deinem Hund. Du sollst nicht denken, er soll arbeiten und dir übermitteln. Das ist so leicht gesagt, aber so schwer umgesetzt.
Ja, jetzt ist ja auch wahrscheinlich auch, wie Sie es gerade ja schon andeuten, nicht jeder Einsatz ist ja gleich. Alles ist immer auch mit durchaus sehr verschiedenen Herausforderungen verbunden. Ja, wie belastend sind solche Einsätze und wie gehen Sie so auch mental, auch möglicherweise die Hunde, wie gehen die damit um, wie schützen Sie sich auch? Also wie kommen Sie wieder aus diesen belasteten Einsätzen möglicherweise auch dann raus hervor? Wie können Sie sich da auch ein bisschen quasi den Selbstschutz aktivieren?
Ja, wie macht man da den Selbstschutz? Also grundsätzlich ist es halt so, dass es ja für mich und auch für den Hund um fremde Menschen geht. Also ich würde jetzt eher weniger in einen Einsatz gehen, wo ein sehr guter Freund, Freundin oder womöglich ein Familienmitglied betroffen ist. Das würde man emotional nicht schaffen, glaube ich. In den meisten Fällen, wir kriegen oft auch eine Rückmeldung. Also es ist nicht so, dass wir in jedem Einsatz auch finden, aber wir sind eben oft auch richtungsweisend und wir kriegen auch sehr häufig eben die Rückmeldung, wenn die Person dann in einem guten Zustand, sage ich jetzt mal so, also aufgefunden wird, so dann freut man sich und dann kann man das auch tatsächlich abhaken.
Ja.
Schwieriger ist es, wenn man, also ich habe einen so einen Einsatz aus meinen Anfängen, der mich lange beschäftigt hat, weil zum einen man kommt da an, man guckt in die verzweifelten Augen der Angehörigen, die total verängstigt sind und nicht wissen, was da gerade passiert und man gibt alles, um diese Person zu finden und man findet sie nicht. So. Und man fragt sich dann, warum findet man sie nicht? So. Und dann bekommt man die Rückmeldung ein paar Tage später, dass es eben leider nicht schön ausgegangen ist. Das beschäftigt einen schon. Also,
ja.
Ja, man denkt da oft dran, warum, wieso, weshalb ist es so gewesen. Wir haben aber immer die Möglichkeit, den psychologisch-sozialen Dienst hinzuzuziehen, um dann eben das auch zu verarbeiten.
Gibt es denn, wo Sie das jetzt so sagen, sagen wir mal, eine gewisse Zeitspanne, mit der Sie mit den Hunden im Einsatz sind und dann aber auch sagen, länger kann der Hund das auch nicht, weil für den Hund ist das ja auch eine unglaublich körperliche Belastung letztendlich.
Also für den Hund ist es sehr, sehr anstrengend.
Ja.
Also ich vergleiche es immer damit, bin ich überhaupt gar kein Läufer, aber man muss sich vorstellen, man will einen Marathon laufen und unterhält sich dabei noch. Wir haben so eine kleine Richtlinie, so nach 20, 30 Minuten machen wir definitiv eine Pause mit dem Hund. Je nach Temperatur, also wenn wir sommerliche Temperaturen haben, die weit über 20 Grad gehen, dann ist das natürlich viel weiter runtergesetzt. Der würde, um zu gefallen, um es auch zu machen, die hören nicht alleine auf. Also da ist man als Führer ganz klar in der Pflicht, das im Blick zu haben und dann auch zu beenden. Die würden laufen bis zum Umfallen. So, und nach diesen 20 oder 30 Minuten und nach der Pause setzt man den Hund nochmal an und dann sieht man eigentlich auch, ist er so weit regeneriert, dass er nochmal 10 Minuten laufen kann, oder sagt man, hier ist jetzt Schluss, wir brauchen also bestimmt 2 Stunden, damit der Hund sich wieder erholt hat und vielleicht ihn suchen kann.
Ja. Entschuldigung.
Nee, alles gut.
Nee, ich habe tatsächlich auch mal gelesen, dass irgendwie eine 20-minütige Nasenarbeit einer 3-stündigen, ziemlich schnellen Wanderung entsprechen würde. Kommt Ihrem Marathon dann ja auch sehr nahe, dem Vergleich, ja. Jetzt gibt es ja mittlerweile auch durchaus einiges an technischen Hilfsmitteln. Wir haben Drohnen, also es gibt Drohnen, es gibt Wärmebildkameras. Helfen die Ihnen dabei, so einen Einsatz, ja, die möglicherweise gute Wendung zu geben? Und vor allen Dingen ersetzt das möglicherweise auch den Einsatz von Rettungshunden?
Also ich denke mal, das kommt immer so ein bisschen auch auf die Einsatzlage drauf an. Also schlussendlich ist es so, dass die Zusammenarbeit das ausmacht. Also wir ergänzen uns natürlich total toll. Die Drohnen haben ihren Bereich, den sie gut abarbeiten können, der dem Hund fehlt. Und umgekehrt auch. Also wenn so eine Drohne an ein Waldgebiet kommt oder aber durchaus auch belaubten Knick, da ist das mit der Wärmebildkamera schon ein bisschen schlechter. Da ist der Hund deutlich effektiver, weil er eben mit der Nase arbeitet und eben da reinriechen kann, sage ich jetzt mal so. Auch im Mentrailing ist es durchaus ein Vorteil, wenn man mit einer Drohne begleitet wird, weil sie eben einen größeren Radius haben, gerade mit diesen Wärmebildkameras eventuell eben halt auch solche Bilder zu kriegen, um das eben ergänzend zu dem Hund zu abzuarbeiten, sodass man gemeinsam ans Ziel kommt im besten Fall.
Also letztendlich hat da jedes Hilfsmittel seine Vorteile, aber eben auch seine
Grenzen. Genau, und das Zusammenspiel ist letztendlich das, was unterm Strich den Erfolg dann auch bringt. So ist es, der Mentrailer, der läuft im Straßengebiet rum, an der Leine. Wenn wir an einen Waldrand kommen und der Hund möchte in den Wald, das macht mit der Leine überhaupt gar keinen Sinn. Man kommt nicht hinterher. Da hat man dann die Unterstützung der Flächenhunde, die eben halt frei durch den Wald gehen und nach diesem menschlichen Geruch
gehen.
So, und da ist es eben wieder diese Zusammenarbeit, ne? Diese ergänzende Zusammenarbeit. Und das ist toll.
Ja. Jetzt vielleicht noch abschließend eine persönliche Frage. Gibt es Momente in den Einsätzen mit Ihren Hunden, die Sie persönlich oder besonders berührt haben oder auch nachhaltig geprägt haben?
Ja, das Finden von einer Person ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also ob es der Hund dann so wahrnimmt, wie man das als Mensch wahrnimmt, das wage ich zu bezweifeln. Der freut sich, dass er seine Belohnung bekommt, die er eben sich auch definitiv verdient hat. Aber als Mensch ist das ein unbeschreiblich glückliches Gefühl. Ja. Wenn man findet und die Person dann auch noch eben wohlauf ist und man sie an die Familie eben zurückgeben kann, das ist schon toll und das wirkt auch nach.
Ja, das sind schöne abschließende Worte, die Sie hier gesprochen haben. Und das nehmen wir einfach so mit. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese spannenden Einblicke, die Sie uns hier gegeben haben und dass Sie uns für dieses Interview zur Verfügung standen. Und ich kann Ihnen und Ihrem gesamten Team der DLRG mitsamt den Hunden und alles, was dazugehört, nur von Herzen alles Gute wünschen für all die Einsätze, die da noch kommen mögen. Und ja, und wer sich jetzt vielleicht auch für die Arbeit der DLRG und der Rettungshunde gerne informieren möchte, der kann das unter der eingeblendeten Website bzw. dem QR-Code tun. Und ich nenne die Website auch nochmal, das ist www.dlrg.de/mitmachen/Rettungshunde. Also schaut mal rein, es ist bestimmt sehr spannend und es ist auf jeden Fall eine tolle Arbeit, die Sie da leisten. Und da kann man Ihnen nur nicht genügend danken für. Also herzlichen Dank, dass Sie hier waren und euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Danke. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Ja, auf jeden Fall spannende Eindrücke.
Auf jeden Fall, das hat mich auch sehr beeindruckt. Und ja, das ganze Interview hat mich sehr beeindruckt. Und das ist einfach eine tolle Sache mit dem Umgang und dem Einsatz der DLRG-Rettungshunde.
Und man weiß darüber ja eigentlich normalerweise viel zu wenig. Deswegen war das auf jeden Fall sehr erhellend. Ja, und ebenfalls spannend sind auf jeden Fall die Gewinnspiele, die wir für euch parat haben. In jeder Ausgabe des Heimtierjournals findet ihr die bei uns hier im Heimtier-TV und Heimtier-Podcast auch. Und aktuell haben wir sogar drei unterschiedliche Gewinnspiele für euch. Und vielleicht fangen wir mal mit Spielen im eigentlichen Wortsinn an, nämlich mit Amigo-Spielen.
Tatsächlich drei tolle Gewinnspiele. Wir fangen mal mit Amigo an, wie du schon sagtest. Und Amigo ist bekannt für seine tollen und spannenden Kartenspiele. Und diesmal geht es ziemlich märchenhaft und knifflig zu. Wir haben zum einen das Spiel Three Chapters und das ist, da tauchst du ein in ein geheimnisvolles Märchenbuch, während du im Spiel Schrödingers Katzen waghalsige Behauptungen aufstellst. Also das Ganze ist, glaube ich, ziemlich unterhaltsam und natürlich für die ganze Familie geeignet. Ja, gemeinsam mit Amigo verlosen wir drei dieser Gewinnpakete mit jeweils diesen beiden Spielen und wir wünschen euch da auf jeden Fall schon mal viel Glück dabei.
Genau, also ihr müsst auch wenn es um Schrödingers Katze im Titel geht, nicht Expertin oder Expertin im Bereich der Quantenmechanik sein, denke ich. Das wird schon auf jeden Fall auch so funktionieren. Ja, ein weiteres Gewinnspiel haben wir mit einem der Hersteller, die auch bei Zookauf präsent sind, nämlich mit der Firma Trixi.
Genau, diesmal ist die Firma Trixi dabei mit im Zeichen der Gesundheit des Hundes. Wir verlosen nämlich drei tolle Preise und zwar jeweils einen Trinkbrunnen, eine Slow-Feeding-Futtermatte und einen Slow-Feeding-Tunnel. Und wie das Wort Slow schon sagt, geht es bei der Matte und dem Tunnel darum, dass der Hund sein Fressen eben langsam zu sich nehmen kann, indem er eben auch da erstmal ein wenig Arbeit dran hat, das Futter zu bekommen. Und ja, und deswegen fördert das natürlich auch die Gesundheit. Der Hund kann erst gar nicht das Futter herunterschlingen.
Genau, also ich denke, das ist auf jeden Fall nochmal etwas, was natürlich euch auch und eure Einrichtungen rund ums Tier oder die Ausrüstung nochmal stark bereichern wird. Ja, und oft haben wir ja auch hier an dieser Stelle Gewinnspiele rund um Familienfilme und diesmal haben wir einen wirklich sehr tierisch spaßigen Film im Gepäck, nämlich Charlie, der Superhund, ein Film, der am 29. Januar in die deutschen Kinos kommt. Ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, bevor wir in den Trailer reingucken.
Ja, der Film erzählt die Abenteuer eines kleinen Jungen und seines Hundes Charlie und es geht um Mut, um Zusammenhalt und um Freundschaft und ich glaube, das Ganze ist eine wirklich sehr unterhaltsame und süße Geschichte.
Da hören und schauen wir gerne mal rein.
Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Danny, das ist Charlie. Er gehört ab jetzt zur Familie.
Alles klar bei dir?
Ah! Charlie, du sprichst ja.
Was? Wann?
Alter! Hast du noch andere Superkräfte? Vielleicht drehe ich aber auch gerade durch. Charlie, alles in Ordnung?
Alphen-Beth-Verordnung.
Du hast absolute Supermuckis.
Wahnsinn!
Charlie, der Superhund. Ich drehe durch.
Ich mach dich fertig, Superhund.
Na, da frage ich mich doch, ob der superschlaue Superhund superschlau genug ist für diese superschlaue Fratze. Ich meine natürlich Katze. Ich bin 100 Pfund Gehirn, ein fettes Cleverly. Nein, nein, fett bin ich nicht, aber clever.
Man sagt, jeder kann ein Held sein. Und man sagt, alles ist möglich, wenn du nur fest an dich glaubst.
Hey, mir passiert schon nichts. Fest versprochen.
Ja, ein spannender Film auf jeden Fall, der euch da im Kino erwartet. Und jetzt erwartet uns ein spannendes Gespräch mit unserem Zookauf-Experten Uli Gerlach. Hallo Uli.
Hallo Stefan.
Ja, hallo Uli. Freue mich, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, und es geht heute, genauso wie auch im aktuellen Heimtierjournal in einem Beitrag, um den Filter oder die Filterung im Aquarium.
Genau. Ja, wir wünschen uns ja alle, wenn wir uns ein Aquarium angucken, dass das möglichst sauber aussieht, dass das bunte Treiben gut gesehen wird und da spielt der Filter im Aquarium natürlich eine ganz effektive Rolle und da wollten wir dich mal fragen, weshalb ein Filter im Aquarium so wichtig ist und was der konkret für Aufgaben hat.
Ja, der Filter hat eine lebenswichtige Aufgabe in allererster Linie für die im Aquarium befindlichen Zierfische. Also das heißt, wenn wir ein Aquarium haben, wollen wir für uns eine klare Sicht haben. Das Wasser soll nicht trüb sein, aber auch die Fische müssen eben im Wasser Lebensbedingungen vorfühlen, die für sie erträglich sind. Und deswegen brauchen wir eben einen Filter, der dafür sorgt, dass das Wasser, wie der Name eben schon sagt, gefiltert wird. Das heißt, die Schwebstoffe, Partikel, Pflanzenreste, hier und da auch mal ein bisschen Kot herausfiltert und dann eben als sauberes Wasser wieder ins Aquarium zurückbefördert.
Und welche unterschiedlichen Arten von Filtern gibt es dann und ja, welche Aufgaben haben die so, beziehungsweise für welche unterschiedlichen Aquarien sind die dann besonders empfehlenswert?
Also es gibt Innenfilter, sogenannte, es gibt Außenfilter, es gibt sogar Hang-on- oder Rucksackfilter, die sind vielleicht nicht allzu sehr verbreitet, aber es gibt sie zumindest noch.
Klingt im Moment so ein bisschen nach Wandern, aber was hat es damit auf sich?
Genau, wenn ich mein kleines Nano-Aquarium auf den Rücken schnalle und dann daran wieder der Rucksackfilter hängt, dann kann ich, nein. Aber es ist im Prinzip genau schon so, wenn wir jetzt mal mit dem am wenigsten verbreiteten Filter anfangen, ist tatsächlich dieser Hang-on- oder Rucksackfilter, den kann ich einfach seitlich oder von hinten ans Aquarium von außen dranhängen. Und quasi das Teil, womit ich den Filter anhänge, ist dann quasi auch schon wieder dieser Wasserrückfluss. Das heißt, im Aquarium ist dann eigentlich nur dieses Steigrohr, wo das Wasser angesaugt wird und dann erledigt der Filter den Rest. Macht man eigentlich in aller Regel nur bei wirklich kleineren Aquarien, so Nano-Aquarien, 30, 40 Liter. Da reicht dieser Filter eigentlich durchaus aus. Aber ansonsten habe ich eben die bewährten entweder Innenfilter, wie der Name schon sagt, das sind Filter, die ins Aquarium gehangen werden, meistens mit so Saugnäpfen, mhm, von innen an die Aquarienscheibe. Da findet dann eigentlich das gesamte Wassermanagement im Aquarium selber statt, weil der Filter also, wie gesagt, im Aquarium drin ist. Hat den Vorteil, ich brauche jetzt nicht mit Schläuchen arbeiten, ich habe keinen Filtertopf irgendwo stehen, hat vielleicht aber den kleinen Nachteil, dass die Leistung natürlich etwas begrenzt ist, und es hat den kleineren Nachteil, dass ich natürlich im Aquarium den Filter an sich habe, der mir jetzt vielleicht für irgendwelche Dekorationsmaterialien Platz wegnimmt, oder ich muss ihn hinterher wieder kaschieren über hochwachsende Pflanzen, damit ich den vielleicht nicht so im Blickfeld habe. Mhm. Mhm. Okay. Und dann gibt es natürlich die große Palette der sogenannten Außenfilter. Das sind dann eben Filter, wo der eigentliche Filtertopf außerhalb des Aquariums ist und dann über in aller Regel eine Schlauchleitung, die dann ins Aquarium reinführt, wo das Wasser angesaugt wird und wo dann hinterher auch das Wasser wieder ausströmt.
Und den kann ich natürlich problemlos verschwinden lassen. Also da habe ich ja die Möglichkeit, durch den Unterschrank.
Im Unterschrank in aller Regel verstauen, den kann ich neben das Aquarium stellen. Da sind ja quasi ist ja alles möglich,
viele Möglichkeiten. Ja. Trübt also dann auf keinen Fall die Optik und schon gar nicht das Wasser. Ganz im Gegenteil.
Jetzt redet man ja häufig in der Aquaristik auch von mechanischer und biologischer Filterung. Was steckt denn dahinter?
Also wenn man es jetzt mal so ganz banal erklären will, ist quasi die mechanische Filterung die alles das entfernt, was ich im Aquarium eigentlich so sehe.
Also die Fische, die Pflanzen.
Hoffentlich nicht.
Ja, also die Fische sollten natürlich nicht sein. Bei den Pflanzen, wenn es jetzt um abgestorbene Pflanzenreste handelt, dann würden die auch mit dazugehören, oder so kleine Wasserlinsen, die dann vielleicht vom Oberflächenskimmer, was ja auch ein Filter ist, schon mal weggeholt werden. Nein, also da handelt es sich wirklich dann um die etwas groberen Bestandteile, die also über diese mechanische Filterung, über die Filtermedien, die im Filtertopf mit drin sind, und letztlich um die Filterwatte, die dann da weggeholt werden. Bei der biologischen Filterung ist das Filtermedium quasi eine gutartige Bakterie oder mehrere Bakterien, verschiedene Bakterienstämme, die also auch Schadstoffe abbauen oder umbauen. Und dann gibt es rein theoretisch und auch praktisch sogar noch die chemische Filterung. Davon spricht man eigentlich immer dann, wenn ich also vorher im Aquarium zum Beispiel Medikamente eingesetzt habe und man jetzt diesen Wirkstoff heraushaben möchte oder vielleicht die Wasserfärbung wieder weghaben möchte, weil manche Medikamente trüben dann das Wasser in Blau, in Grün, in Gelb, in welchen Farben auch immer. Wenn ich die dann eben auch wieder herausholen möchte, dann würde man es sogar noch als chemische Filterung bezeichnen.
Und jetzt hast du eben ja schon mal davon gesprochen, was sich alles unter Umständen im Filter sammelt, weil es eben angesaugt wird. Wie oft und auf welche Weise sollte ich denn dann auch diesen Filter, je nach Filterart, reinigen, ohne dass dann das Gleichgewicht, das ja durchaus empfindlicher ist, im Aquarium gestört wird?
Also wie oft ich den reinigen muss, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie groß das Verhältnis ist zwischen dem Wasservolumen, was ich habe, wie verschmutzt letztendlich das Wasser ist, und dem gewählten Filter, also sprich Filtervolumen, Filtergröße, Filtermassenanteil. Mhm. Also wenn jetzt ganz im Extrem gesprochen am Ausströmer kein Wasser mehr kommt, dann habe ich irgendwo was verpasst. Nein, aber ohne Spaß. Ich sag mal, den Filter sollte man schon regelmäßig reinigen. Alleine schon aus dem Grund, weil wenn ich den Filter reinige und auch die Filtermedien reinige, ich nie immer alle Filtermedien gleichzeitig reinige. Also insofern sollte da so ein kleiner Abwechsel reinkommen. Und insofern, ja, ich sag mal, alle 14 Tage, alle 3 Wochen, wie gesagt, es gibt Filter, da kann man die sogenannte Filterstandzeit, es ist also die Zeit zwischen 2 Filtersäuberungen, die kann man extra noch verlängern. Inzwischen gibt es sogar elektronische Helfer, also über Fotozellen oder andere elektronische Mittel, die dann dem Aquarianer, der Aquarianerin anzeigen, hier dein Filter müsste mal wieder gereinigt werden. Also wie gesagt, die Intensität muss man so ein kleines bisschen im Fingerspitzengefühl haben, aber inzwischen auch mit den elektronischen Helfern. Und wie gesagt, wenn ich dann die Filtermedien beginne zu reinigen, dann darf ich eben nicht alles auf einmal reinigen, ja, sondern wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, Filterwatte vornehme, dann lasse ich unten die Filtermedien in Ruhe und umgekehrt, 14 Tage später reinige ich dann nicht die Filterwatte, sondern fange an, das Sintermedium oder andere mechanische Filtermedien zu reinigen. Hat am Ende auch, wir haben am Anfang darüber gesprochen, über die Bakterien, hat am Ende eigentlich genau die Bewandtnis, dass ich eben diesen ganzen Bakterienstamm nicht auf einmal zerstöre, sondern ich muss halt immer sehen, dass ein gewisser Bakterienstamm im Filter mit dabei bleibt und der sich dann wieder aufbauen kann. Und wenn das nicht der Fall sein sollte oder wenn ich vielleicht doch etwas zu viel gereinigt habe, dann gibt es halt im Zoofachhandel auch wieder diese Filterstarterbakterien zum Nachkaufen. Das sind, wie gesagt, lebende Bakterien. Die gebe ich dann am besten direkt in den Filter mit rein, damit sie da sich direkt ansiedeln können. Die gehen irgendwann dann natürlich über den Wasserkreislauf auch ins Aquarium rein, aber das tut nichts zur Sache. Aber an erster Stelle wollen wir sie mal im Filter haben, damit die da eben arbeiten können.
Jetzt hast du gerade schon eben die elektronischen Helferlein angesprochen. Ja. Gibt es denn so bestimmte Trends, Entwicklungen, was Aquarienfilter anbelangt, auf die man zu sprechen kommen kann und die vielleicht auch im Hinblick auf Energieeffizienz oder Wartungsbeschaffenheiten vorteilhaft sind?
Also das ist eigentlich genau das Stichwort, also die Filterwartung. Das heißt, wie ich den Filter jetzt öffne, also diese Öffnungsmechanismen, da ist in den letzten Jahren immer wieder dran gearbeitet worden, aber das sind jetzt keine ganz neuen Erkenntnisse. Aber was jetzt beispielsweise stromsparende Pumpen angeht, die verbaut werden, das sind dann schon Themen, oder dass ich die Filter eben über auch die Elektronik, über Smartphone oder andere Devices eben steuern kann. Dass sie eben, was weiß ich jetzt, wegen mir über Nacht die Filterleistung etwas zurückgefahren wird und über Tag die Filterleistung wieder etwas hochgefahren wird. Oder interessanter Aspekt, wenn ich füttere, dass ich während der Fütterungszeit eben auch die Filterleistung etwas reduzieren kann, damit jetzt nicht direkt, wenn das Futter, was ja erst an der Wasseroberfläche ist und dann ja durch die mittleren in die unteren Wasserschichten am Ende ja doch runtersinkt, dass das jetzt nicht dann ausgerechnet direkt in den Filter aufgesogen wird. Also da ist man schon dabei, dass das Ganze natürlich auch für den Aquarianer so ein bisschen homemade zu machen, damit
Convenience
oder wie auch immer. Aber es sind schon gewisse Helfer, denn es ist auf der anderen Seite ja auch ein beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, der Filter funktioniert, der Filter läuft. Und wenn ich dann vielleicht mal im Urlaub bin und es kommt dann auf mein Handy die kurze E-Mail hier, bitte Filter reinigen, dann ist es vielleicht besser, wenn ich dann Nachbarn, Freund oder wen auch immer bitte, den Filter zu reinigen, als wenn ich nach wie vielen Wochen auch immer nach Hause komme und
ich habe die Bescherung.
Man hat eine Bescherung.
Ja.
Genau. Tut den Fischen nicht immer gut.
Ja. Also Fazit ist, dass der Filter das Herzstück im Aquarium ist, um einfach das Gleichgewicht zu gewährleisten und eine gesunde Lebensgrundlage für Pflanzen und Fische im Aquarium
zu gewährleisten.
Das ist zumindest eines der technischen Herzstücke im Aquarium.
Oder so.
Also ein zweites Herzstück könnte jetzt beispielsweise auch der Heizer sein, um eben auf die richtige Wassertemperatur zu kommen. Und da haben wir dann direkt wieder die Brücke auch zum Filter, denn es gibt auch, meistens ist es ein Außenfilter, wo dann der Heizer oder der Heizstab bereits integriert ist. Und jetzt hatte ich irgendwann mal gesagt, beim Innenfilter in den kleineren Aquarien, ich muss den möglicherweise ja kaschieren wieder. Und sobald ich den Filter mit integriertem Heizer habe, habe ich das Problem auch wieder nicht, dass ich nicht dann neben dem Innenfilter auch noch den Heizer kaschieren muss.
Also es gibt schon viele findige Ideen auf jeden Fall und viele tolle Produkte.
Die Aquaristik ist da sehr breit aufgestellt.
Ich merke das schon. Vielen Dank, Uli. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Es hat uns viele neue Erkenntnisse geboten, euch mit Sicherheit genauso. Und wenn ihr weitere Infos haben möchtet, dann könnt ihr natürlich auch in alle Zookauf-Fachgeschäfte gehen. Dort findet ihr nicht nur das Heimtierjournal, sondern auch den entsprechenden Themenkatalog rund um die Aquaristik, sodass ihr euch da auch ein Bild machen könnt und natürlich viele Produktideen und gute Beratung.
So ist das.
So ist das, genau. So ist das.
Die Kollegen freuen sich.
Genau, das sind doch tolle abschließende Worte.
Genau, in dem Sinne sagen wir einmal vielen Dank, Uli.
Gerne.
Vielen Dank euch und ja, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
So machen wir es. Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.